Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, einfach mal wieder auf so einen vollen Raum zu sehen. Ich freue mich für jeden, der auch von zu Hause mit dazuguckt. Auch wenn das Thema, was heute ansteht, ja, vielleicht ans Eingemachte geht. Mal gucken, was Gott uns letztlich heute zu sagen hat. Aber es betrifft ja auch wieder jeden Einzelnen, wie er damit umgeht. Nun, ich habe also den Plan gekriegt, den Abschluss vom Philipperbrief. Mein erster Gedanke, oh Mann, da stehen bestimmt wieder jede Menge Namen drin, Namensrecherche, Namensbedeutung, mal gucken, so ähnlich. Mir war sofort Römer 16 im Begriff, grüßt Tryphaenea, Tryphosa, die im Herrn arbeiten, grüßt Bersis, der Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn, grüßt Rufus, den Auserwählten und so weiter. Und habe gedacht, ist gar nicht mein Ding. Nun denn, was macht man als nächstes, was ja viel besser ist? Man nimmt sich einfach mal den ganzen Bibeltext vor, der zur Debatte steht, der heute dran ist. Und dann, den wollen wir jetzt mal lesen. Ich nehme noch vom letzten Sonntag den Vers 10 aus Philipper 4 noch mit dazu, weil es eigentlich mit zusammengehört. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Und dann, ab Vers 14, doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich im gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Habe ich mir durchgelesen und habe festgestellt, nur Epaphroditus kommt drin vor. Ansonsten keine Namen. Dann habe ich darüber nachgedacht, was steht eigentlich in diesem Text? Und da geht es ums Geben und ums Nehmen. Es geht um Geld. Es geht um das, was die Philipper dem Apostel Paulus geschickt haben. Dann habe ich gedacht, Herr, muss es wirklich sein? Aber ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht, weil eigentlich über Geld spricht man nicht, Geld hat man oder auch nicht. Und das ist so ein heißes Thema. Das ist in vielen Teilen auch der Christenheit ein absolutes Tabuthema. Sich mal darüber Gedanken zu machen, was tun wir eigentlich mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wenn die Philipper dem Apostel Paulus etwas geschickt haben, dann ist das sicherlich von der Gemeinde gekommen. Das ist richtig. Aber auch da müssen in der Gemeinde selbst die einzelnen Geschwister etwas zusammengelegt haben. Weil eine Gemeinde ist nur letztlich eine Hülse von vielen Geschwistern, die gemeinsam etwas tun. Ja, eins ist schon mal für mich ganz deutlich geworden, dass nämlich da der Apostel Paulus an dieser Stelle, in diesem Teil, nur ganz kurz auch sagt, dass er sich dafür bedankt und dass er Gott alle Ehre gibt. Aber auch, dass er das nicht gesucht hat. Das heißt, er hat nicht eingefordert, er hat nicht gesagt, ich war bei euch einen ganzen Monat, jetzt müsst ihr mir auch ein Monatsgehalt überweisen. Damals waren das Tagelöhner, da gab es ja Denare. Nein, er hat gesagt, ich habe gelernt, mit allem zurechtzukommen, was Gott mir gibt. In den Versen davor steht, in Vers 12, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Er hat wirklich das so angenommen von Gott, was er bekommen hat. Aber bei alledem, was er gekriegt hat, hat er nie vergessen, Gott die Ehre zu geben. Er hat nie vergessen, das haben wir ja auch am Ende gelesen, unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Vers 20 in Philipper 4. Nun, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie das denn so bei den Israeliten war. Im Alten Testament finden wir da sehr viel, insbesondere im dritten Buch Mose, was die ganzen Opfer der Israeliten betrifft. Also die Israeliten hatten die Pflicht, weil Gott es so im Gesetz geschrieben hat, 10% von ihrem Ertrag Gott zu geben. Sie hatten die Pflicht, die Erstlinge der Früchte zu geben. Und ich bin jetzt beim Bibellesen darauf gestoßen, habe ich noch nie so gesehen, also gehört, noch nie bewusst wahrgenommen. Doch gehört habe ich schon mal, aber noch nie bewusst wahrgenommen. Von dem ersten neuen Mehl, was sie gemahlen haben, den ersten Kuchen, der gehörte auch Gott. Dann die ganze Erstgeburt gehörte Gott. Wenn es ein reines Tier war, musste es geopfert werden. Die unreinen Tiere musste ein stellvertretendes Opfer gebracht werden. Der erstgeborene Sohn einer Familie musste auch mit einem Opfer ausgelöst werden. Das ist das, was Gott letztlich den Israeliten abgefordert hat. Das Sündopfer, jede Sünde, konnte dadurch wieder getilgt werden, indem die Israeliten hingingen und ein Opfer brachten. Jetzt kennen wir das so mit dem Opfer gar nicht. Ich habe da an der Stelle dann vielleicht etwas zu viel Fantasie, das weiß ich nicht, aber stellen wir uns mal vor, jede Sünde, die wir tun, kostet 20 Euro. Oder wenn wir vielleicht Gutverdiener sind, 50 Euro. Könnte teuer werden, ne? Bei mir würde es wahrscheinlich sehr teuer, weil so viel wie immer wieder, ohne dass man es will, passiert, dass man etwas falsch macht, dass man gegen Gesetze verstößt, dass man gegen die Bibel verstößt, dass man etwas tut, was Gott nicht gefällt, das ist schon eine ganze Menge. Und wisst ihr, als ich da so am Ende drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ich bin auch dankbar, dass ich unter der Gnade lebe. Ich bin dankbar, dass ich an der Stelle wirklich für die Freiheit freigemacht worden bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt sündigen will, wie sonst was, einfach um an der Stelle Geld zu sparen oder wie man es immer nennen mag. Nein, es heißt einfach, ich habe Freiheit vor Gott, mit dem, was er mir anvertraut hat, auch wirklich umzugehen. Und das ist etwas, das brachte mich dann dahin, einmal darüber nachzudenken. Das Volk Gottes musste sich, weil Gott es so wollte, dem Gesetz unterordnen. Und wir haben, der Manni hat das letzte Woche schon mal vorgelesen, aber ich möchte es nochmal lesen, weil es einfach das ist, was unser Teil ist in dem Zusammenhang. Wir haben in Römer 12 den ersten Vers stehen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wir dürfen unser Leben wirklich Gott hingeben. Und das ist ein Unterschied. Weil es ist freiwillig. Und wir leben alle in dieser Freiwilligkeit und auch was Gott uns anvertraut hat, leben wir in dieser Freiwilligkeit. Wir sind auch nicht an den Zehnten gebunden, an die 10%. Gebunden sind wir nicht. Aber vielleicht ist es doch ein guter Richtwert. Aber in dem Zusammenhang möchte ich auch mal eines ja noch jetzt vorwegschieben, wenn wir darüber nachdenken, was uns direkt hier betrifft. Jeder Einzelne ist mit dem, was Gott ihm anvertraut hat, vor Gott verantwortlich. Und es gibt keinem das Recht, den anderen zu fragen, von dem anderen Rechenschaft zu fordern, wie er mit dem umgeht, was Gott ihm anvertraut hat. Es gibt nur Gott das Recht, dich zu fragen, was hast du mit meinen Pfunden gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und dieses Gespräch zwischen dir und Gott, das ist ein ganz wichtiges. Gerade in diesem Thema. Also die Israeliten hatten ganz klare Vorgaben. Ich hatte eben schon mal gesagt, diese 10% sind sicherlich ein guter Richtwert. Und ganz interessanterweise, wenn man da mal ein wenig weiter nachguckt, diese 10% kommen deutlich vor dem Gesetz das erste Mal in der Bibel vor. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Schlagen wir mal 1. Mose 14 auf. Erste Mose 14, Abvers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Woher wusste Abraham das? Ich weiß es nicht. Aber es steht in Gottes Wort. Und auch deshalb ist es für mich persönlich einfach ein wichtiger Richtwert. Wenn wir dann nochmal weiter gucken, wenn wir in die Evangelien hineingucken, der Herr Jesus, der redet ganz viel von Geld, von dem, was uns anvertraut ist. Und wenn er das schon tut, warum dürfen wir da nicht auch uns wirklich Gedanken darüber machen? Einfach mal selbst, nun, ich bin ein Mensch, der sehr viel mit Inventuren zu tun hat, Inventur zu machen. Bestandsaufnahme zu machen von dem, was in meinem Leben dran ist. Und wenn ich jetzt vielleicht sehr viel ich sage, dann tue ich das, um gar nicht erst die Gedanken aufkommen zu lassen, dass ich irgendjemanden hier meine im Raum, sondern ich habe es auf mich bezogen in der ganzen Vorbereitung. Und ich wünsche mir einfach, dass du das, was mir wichtig geworden ist, auch in dein Leben übernimmst und es vor Gott prüfst, was in deinem Leben dran ist. Gucken wir einfach mal ins Markus-Evangelium rein, um eine kleine Geschichte des Herrn Jesus einmal ein wenig zu beleuchten. Markus 10, Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, Verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Da war dieser junge Mann, und der hing an seinem Besitz. Ja, also mit anderen Worten, könnte man jetzt meinen, wir verkaufen alles, leben irgendwo vielleicht auf der Straße, vielleicht in einem Teenie-Haus für 20.000 Euro oder was auch immer, und dann wäre ja alles gut. Nein. Wenn wir die Bibel uns genauer angucken, es gibt Menschen, die sind unsagbar reich gewesen und die hat Gott gesegnet. Wenn wir an Salomo denken, zu der damaligen Zeit ist übrigens in Chroniker 9, Vers 13 zu lesen, zu der damaligen Zeit war es normal, dass er 66 Talente Gold kriegte jährlich. 66 Talente sind 24 Tonnen. Raimund, da sind deine 24 Tonnen wieder, die in den LKW reinpassen. Gold, reines Gold. Nach heutigem Wert, ich habe das mal hochgerechnet, 1,2 Milliarden Euro. Und das jedes Jahr. Und so finden wir noch wesentlich mehr, die wirklich reich waren, aber, und das ist das Entscheidende, die nicht an dem Reichtum hingen. Wenn wir bei Salomo reingucken, Reichtum gib mir nicht, gib mir Weisheit, das Volk zu richten. Das war sein Wunsch. Also kann Reichtum nicht das Ausschlusskriterium sein, aber die Frage ist, wie hänge ich da dran? Und die Frage ist, was mache ich damit? Und auch in heutiger Zeit kennen wir eine ganze Menge Menschen, eine ganze Menge Christen, die wirklich reich sind. Und wenn man sich die Christen in anderen Ländern anguckt, dann muss man eigentlich sagen, alle die, die wir hier sitzen, wir sind wirklich reich. Und ohne dem wäre auch manches nicht möglich, zum Beispiel auch Menschen, andere Menschen zu unterstützen. Also der Reichtum selbst ist es nicht. Aber die Frage ist, ob ich den Reichtum mehr liebe als meinen Herrn und Heiland Jesus Christus. Zwei Kapitel weiter, in Markus 12, finden wir dann noch so eine Geschichte über das Geld, die der Herr Jesus den Jüngern sagt, beziehungsweise da sitzt er am Tempel und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Cent. Da rief seine Jünger herbei und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. 2 Cent. War das, was für den Herrn Jesus ganz oben stand. Den kompletten Lebensunterhalt. Im Vertrauen darauf, dass Gott sie weiter versorgen wird. Nun, nehmen wir das doch mal in unsere Zeit. Vielleicht wird das dann ein kleines bisschen auch deutlich. Ich habe also jetzt vor ein paar Wochen gelesen, Robert Lewandowski hat im Monat ein Einkommen von etwa 2 Millionen Euro. 2 Millionen Euro. Wenn der 200.000 Euro, also den Zehnten, spendet, wow! Das über 4 Monate könnten wir von der Barmer Zeltmission alle Busse neu kaufen. Wir könnten neue Zelte kaufen, wir könnten sonst was machen. Ein Hartz-IV-Empfänger muss von 459 Euro zurzeit im Monat auskommen. Das sind so 113 Euro die Woche. Wenn der jetzt auch noch 10% davon abgeben soll, muss, dann sieht das, dann sind das nur 45 Euro gegenüber den 200.000. Aber für den sieht das dann schon ganz schön bammig eng aus. Ich glaube, für die meisten von uns würden die 459 Euro schon bammig eng werden. Aber der Herr Jesus sagt, wenn du gibst und nicht aus deinem Überfluss gibst, sondern von dem gibst wirklich, was du hast, in dem Vertrauen, dass Gott dich weiterführt, dann wird er das segnen. Das zählt bei Gott. Und dann habe ich im Internet habe ich dann einen Begriff gefunden, der hat mir richtig gut gefallen, was Opfern betrifft. Und da wird Opfern definiert mit unter Verzicht zu spenden. Also auf etwas verzichten und es dann spenden. Ist schon spannend. Wisst ihr, in meinem Leben ist es oft genug passiert, dass ich sage, so, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Und dann bleibt da noch was übrig. Und dann überlege ich mir mal, ja gut, gebe ich das ganz Gott oder lege ich noch ein bisschen was zurück oder was auch immer. Also von dem, was ich nicht brauche, überlege ich, was ich Gott gebe. Aber ist das unter Verzicht zu spenden? Nein. Das ist das, was ich überhaupt gucke, wo ich es verteile. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für mich und mein Leben. Vielleicht für dich nicht, aber das ist eine Sache, die musst du wirklich mit Gott ausmachen. Und sei ehrlich an der Stelle, weil Gott kennt dein Herz. Mir kann jeder erzählen, dass er, ich sage jetzt einfach meine Hausnummer, ja nur 1.000 Euro brutto kriegt und davon noch alles leben muss. Und wie soll ich denn der Gemeinde noch was geben? Dass er dann noch 3 Nebenjobs hat, er verschweigt er mir. Aber wisst ihr was, der große Gott würde das wissen. Und deshalb, sprich mit Gott auch über dieses Thema. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Und wenn du gibst, und das ist auch so ein Grundsatz, den wir in der Bergpredigt, die liebsten Kapitel der Bibel, die ich mag, weil einfach alles drin vorkommt, was im Leben steht, in Matthäus 6, Vers 1 bis 4, wenn du gibst, hab Acht auf eure Gerechtigkeit und dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht von dir vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler es tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also wir brauchen nicht mit dem Schild hier reinzukommen, wir spenden jeden Sonntag so und so viel. Nein, das sollen wir sogar nicht, sondern wir sollen das in Eigenverantwortung vor Gott tun. Gott traut dir ganz persönlich zu, dass du mit dem Geld treulich so umgehst, wie er das gerne haben möchte. Das ist so ein Teil in unserem Leben, der uns sicherlich an manchen Stellen, ja, wie soll man das sagen, wirklich herausfordert. Aber es gibt noch einen anderen Part in unserem Leben, wenn ich über Hingabe nachdenke, wo ich ja auch immer wieder drüber nachdenken muss. Und das ist unsere Zeit. Wie viel Zeit geben wir eigentlich für Gott? Hast du es mal durchgerechnet? Nun, ich habe mal eine Rechnung aufgemacht. Und zwar eine Rechnung, die betrifft den Christoph Wittenburg. und nicht dich, betrifft nur mich. Weil ich einfach mal für mich selbst drüber nachdenken wollte, was ist eigentlich so mit der Zeit, mit der besonderen Zeit für Gott? Ist ja interessant, wenn so drei Leute stille Zeit machen. Eigentlich heißt es ja nicht unbedingt stille Zeit, es soll ja was bei rumkommen. Aber dieses, was wir so richtig als stille Zeit bezeichnen, nicht die Hingabe im Beruf, nicht die Hingabe am Tag, so wenn ich unterwegs bin, nein, dieses bewusste, sich auf Gottes Wort, auf Gedanken Gottes konzentrieren. Nun, versucht mal mitzurechnen. Wer das Ganze haben möchte, kann ich ihm gerne als Kopie geben. Wir können es auch meinetwegen mal im Gemeindebrief abdrucken. Also pro Tag. 24 Stunden hat der Tag, da kommen wir nicht drum rum, das ist festgesetzt. Ich gehe jetzt mal bei mir davon aus, von 8 Stunden Schlaf bleiben also 16 Stunden. 16 Stunden wach sein bedeutet 960 Minuten. 10% von den 960 Minuten sind 96 Minuten. Soweit können wir, denke ich, noch alle ganz gut mitrechnen. Dann habe ich so für mich überlegt, was hast du so in deinem normalen Tagesablauf? Also morgens früh die Bibel lesen, dann machen Lydia und ich im Regelfall nach dem Frühstück noch eine kurze Andacht, abends noch mal eine Gebetsgemeinschaft. Habe ich 46 Minuten mal für abgezogen, eine Dreiviertelstunde. Dann bleiben von den 96 minus 46 noch 50 Minuten pro Tag. Pro Tag. 7 Tage hat die Woche. 7 mal 50 Minuten sind 350 Minuten. Ach ja, ich gehe ja auch noch in Gottesdienst. Gut, von den 350 Minuten ziehen wir mal 3 Stunden ab. Sind 240 Minuten, es verbleiben pro Woche 110 Minuten, die eigentlich ja noch Gott zustehen. Und wenn ich das aufs Jahr umrechne, auf meine 52 Wochen, dann sind das rund 95 Stunden. Christoph, was machst du damit? Wie gehst du damit um? Habe ich mich gefragt. Setzt du die für Gott ein? Setzt du die für dich ein? Nimmst du sie einfach weg? Denn Zeit kriegst du sowieso nicht wieder. Und ich kann dir nur den guten Tipp geben, mach mal selbst so eine Zeitrechnung für dein Leben. Und sprich wieder mit Gott darüber. Weil es ist einfach eine wichtige Sache. 95 Stunden sind fast 2 Arbeitswochen. Nee, sind eigentlich 2 Arbeitswochen in meiner 40-Stunden-Woche. Gut, haben viele Leute nicht mehr. Aber es sind ungefähr 2 Arbeitswochen. Aber ich brauche meine 6 Wochen Urlaub, ich brauche das, ich muss ja auch noch arbeiten und so weiter. Wisst ihr, auch die Israeliten, die hatten auch eine ganze Menge Gesetze, wo sie entsprechend gar nicht arbeiten durften. Der Sabbat war Arbeitsverbot. Und wie viele von uns fangen heute Nachmittag vielleicht schon wieder an zu arbeiten? Dann gab es da noch das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, die Erstlingsgabe, das Wochenfest, das Posaunenfest, der große Versöhnungstag, das Laubhüttenfest. Die Leute mussten regelmäßig nach, weil Gott es so wollte, nach Jerusalem ziehen. Und wir, wie gesagt, brauchen unseren Urlaub, haben so viel Arbeit, haben noch das, haben noch jenes. Ach Gott, okay. Ja, rechne doch einfach mal durch, wie viel Zeit du wirklich für Gott gibst. Müssen ja nicht unbedingt 10% sein, können 20% sein, können 5% sein. Mir ist das egal, es geht um dich und deine Beziehung zu Gott, nicht meine. Ich habe hier die Rechnung stehen und muss anhand dieser Rechnung mir überlegen, was mache ich? Wie gehe ich damit um? Soweit einfach mal diese Frage von Geld und Zeit. Sie ist herausfordernd Und ich wünsche mir einfach, wenn der Simon das auch am Anfang so gebetet hat, dass wirklich die Herzen aufgehen und man nicht sagt, wäre ich doch bloß nicht hier gewesen, sondern dass die Herzen aufgehen und wir uns wirklich diese Gedanken vor unserem Gott und Vater machen, der uns erlöst hat. Und jeder, der ewiges Leben hat, jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der ist erlöst für alle Ewigkeit. Der darf einfach wissen, dass das Beste noch kommt. Der darf wissen, dass wir hier zwar verwalten, aber dass wir unsere Schätze im Himmel sammeln sollen, wo nichts kaputt geht, sondern alles ewig bleibt. Und das ist eine Zuversicht, die Gott dir und mir gegeben hat. Aber er hat uns eben auch die Verantwortung gegeben. Und wir leben in einer Zeit, wo wirklich andere Menschen deutlich mehr leiden müssen, deutlich mehr auch Mangel haben, als wir es hier in unserem Deutschland. Lasst uns darüber nachdenken und lasst uns wirklich bei alledem dahin kommen. Und das ist das, was ich immer wieder möchte in meinem Leben, was wir in Philipper 4, Vers 19, und jetzt komme ich auf den Ursprungstext wieder zurück. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist es. Es geht um Jesus Christus. Es geht um unseren Gott und Vater im Himmel, der uns hier auf dieser Erde Verantwortung gegeben hat, aber der einfach auch wirklich, dem wir auch wirklich alle Ehre geben dürfen, weil er uns erlöst hat für alle Ewigkeit. Und dann das, und jetzt bin ich ganz am Anfang von dem, was ich gesagt habe, wo ich am meisten Angst vor hatte, als ich diesen Text das erste Mal, als ich gesehen habe, dass es das Ende des Briefes ist, die letzten drei Verse. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Jeden Heiligen in Christus Jesus. Egal, in welche Gemeinde er geht. Jeden Heiligen in Christus Jesus. Jeden Wiedergeborenen dürfen wir grüßen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen, der hier im Raum sitzt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus gehe mit euch in die kommenden Woche zur Ehre unseres Gottes und Vaters. Amen.